Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die Internationale Atomenergiebehörde möchte am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja eine dauerhafte Präsenz einrichten. Das IAEA-Team soll heute Zugang zu dem von der russischen Armee besetzten ukrainischen Kernkraftwerk erhalten. IAEA-Chef Rafael Grossi sagt, wir bereiten uns auf die eigentliche Arbeit vor, die jetzt beginnt. Wir blicken mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Kellermann auf die Lage in der Ukraine. Herr Kellermann, dauerhafte Präsenz, ist das ein Wunsch oder gibt es bereits entsprechende Zusagen?
Nee, das ist zunächst mal nur ein Wunsch, wie Sie es gerade gesagt haben, den der Leiter der IAEA, Rafael Grossi, geäußert hat. Dabei ist noch nicht mal klar, wie lange die 14-köpfige Delegation auf dem Gelände des AKW bleiben kann. Herr Grossi hat ja auch davon gesprochen, zunächst mal wolle man einige Tage bleiben. Von 3 Tagen ist die Rede, um die Situation dort einschätzen zu können. Der Leiter der russischen Militärverwaltung allerdings dort, der hat andere Vorstellungen. Er hat erklärt, die Delegation habe genau einen Tag, um sich ein Bild zu machen. Also gestern ist die Delegation in Saporischschja angekommen, in der Stadt, die ja unter ukrainischer Kontrolle ist. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wie sie heute die Frontlinie überqueren kann und dann eben, wie dann ihre Arbeit im Atomkraftwerk beginnen kann.
Herr Kellermann, heute beginnt die Schule in der Ukraine. Unter welchen Umständen werden die jungen Menschen unterrichtet?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, wie weit die Schulen letztendlich entfernt liegen von der Frontlinie. Und es ist auch sehr unterschiedlich dann innerhalb der Städte selbst. Also in Kiew zum Beispiel kann jede Schule selber entscheiden, wie sie damit umgeht. Vor allem der Sicherheitsaspekt steht hier im Vordergrund. 75% ungefähr der Schulen haben Schutzräume zumindest. Allerdings, die reichen auch nicht immer für alle Schüler aus. Und dementsprechend müssen die Schulen jetzt entscheiden, wie viele Schüler Präsenzunterricht haben, wie viel online unterrichtet werden. Also es heißt, meistens entscheiden die Schulen, dass die ersten und zweiten Klassen auf jeden Fall kommen dürfen, Präsenz eben haben, die anderen dann eher von zu Hause unterrichtet werden. Diese Sicherheit steht eben jetzt im Vordergrund. Am Anfang des Unterrichts, am Morgen und nochmal am Nachmittag, zum Ende gibt es dann immer nochmal eine Unterweisung, wie sich die Schüler zu verhalten haben, wenn Luftalarm kommt, wie sie sich auf dem Nachhauseweg zu verhalten haben. Und sie haben in dem Schulranzen auch mitzuführen bestimmte Dinge, nämlich ein Erste-Hilfe-Paket und auch Informationen über die Eltern mit Telefonnummern und auch, falls ihnen etwas zustößt, über ihre Blutgruppe. Also es ist ein Schulbeginn unter ganz besonderen, ja, dramatischen Umständen.
Was ist bekannt über die Lage in Cherson?
Ja, da läuft diese Gegenoffensive der Ukraine. Allerdings wissen wir darüber sehr wenig. Eigentlich war noch nie so wenig bekannt während dieses Kriegs über den Verlauf. Die inoffiziellen ukrainischen Quellen reichen die Angaben von 2 zurückeroberten Orten bis zu 50. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern Abend in seiner Ansprache keine Aussage eigentlich dazu gemacht. Also mein Eindruck ist, dass das keine Offensive ist, die jetzt auf schnelle Erfolge ausgerichtet ist, also zum Beispiel auf einen Sturm der Stadt Cherson, was ja auch entsprechende Opfer danach sich ziehen würde, sondern es geht eben darum, diese Einheiten, diese russischen Einheiten, die sich nordwestlich des Dnieper befinden, des Flusses, systematisch zu isolieren, immer wieder die Brücken zu zerstören, die sie zu versuchen zu reparieren und sie eben dadurch physisch und psychisch zu zermürben, eben vor allem mit der überlegenen Artillerie der Ukraine, die sie aus den NATO-Staaten bekommen hat und die jetzt eben auch eingesetzt wird, taktisch, also nicht nur gegen Munitionsdepots, nicht nur gegen Infrastrukturobjekte, nicht nur gegen Kommandozentren, sondern eben auch im Kriegsverlauf selber, also beim Vorrücken.
Herr Kellermann, in Deutschland haben viele Menschen voller Dankbarkeit des verstorbenen früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow gedacht. Wie denken die Menschen in Russland über Gorbatschow?
Ja, bei denen, die sich wirklich mit Gorbatschow auseinandergesetzt haben, da überwiegen auch die Stimmen derer, die dankbar sind, weil sie eben sehen, Gorbatschow hat damals eben auch Russland die Chance gegeben, ein normales, demokratisches Land zu werden. Er hat die Sowjetunion abgewickelt, ohne dass es dabei zumindest zu großen Blutvergießen gekommen wäre. Und er hat dem Land Geschichtsbewusstsein gegeben. Aber viele Menschen in Russland stützen sich einfach nur auf die Assoziationen, wenn sie an Gorbatschow denken, die sie mit den 1990er Jahren verbinden. Und das sind dann eben ganz überwiegend negative Assoziationen. Ja, es ging den Menschen damals schlecht, das Land war chaotisch und diese Assoziationen übertragen sie dann auf Gorbatschow als den vermeintlichen Hauptverursacher.
Unter Putin haben die Menschen einen großen Teil der Freiheit verloren, den Gorbatschow ihnen ermöglicht hat. Wie gehen die Menschen damit um?
Ich glaube, vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Generation, die das erlebt hat, jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist. Das ist ja schon wieder 30 Jahre her. Aber eben auch, weil diese Zeit der Freiheit recht kurz war und eben nie zur Normalität geworden ist. Die 70 Jahre Sowjetunion, die wirken einfach insofern noch nach, als das, was jetzt in Russland ist, eben als normal wahrgenommen wird. Was waren da schon 10 Jahre Pressefreiheit, nur eine Handvoll halbwegs freier Wahlen in Russland? Das alles hat sich einfach nicht wirklich manifestiert im Bewusstsein der Russinnen und Russen.